Hallo und herzlich willkommen zur 70. Folge von Mehr als Töne. Schön, dass du wieder dabei bist. In dieser Folge spreche ich mit Corinna Eickmeier, Cellistin, Improvisationskünstlerin und Professorin für Instrumental- und Gesangspädagogik an der Musikhochschule Lübeck. Wir blicken zu Beginn auf die Special Olympics Tanzperformance, auf die Plätze Fertig, Los, zurück, die Corinna mit Studierenden und einer fünften Klasse aus Lübeck im Frühjahr und Sommer 2023 mitgestaltet hat. Die Gruppe hat hier Bewegung mit musikalischer Improvisation verbunden und dabei eine Brücke zwischen Sport und Musik geschlagen. Über dieses Projekt hinaus unterhalten wir uns in dieser Folge auch allgemein über das Improvisieren in Gruppen und darüber, wie Musizierende dazu ermächtigt werden können, spannende bzw. gelingende Gruppenimprovisationen zu erschaffen. Es geht konkret um folgende Fragen. Mit welchen Methoden können musikalische Laien, die noch nicht viele Fertigkeiten auf einem Instrument mitbringen, zum Improvisieren empowert werden? Was zeichnet das Improvisieren im Gegensatz zu anderen Formen des Gruppenmusizierens aus? Welche didaktischen Strategien sind in welchen Momenten sinnvoll? Aber bevor das Gespräch gleich beginnt, soll Corinna natürlich als Improvisateurin mit ihrem Cello zu hören sein. Sie spielt in diesem Ausschnitt im Trio mit zwei MitmusikerInnen des ersten improvisierenden Streichorchesters, in dem sie Mitglied ist. Als ich diese Improvisation vor einigen Tagen live miterlebte, dachte ich, das ist Rock'n'Roll. Corinnas Art, das Cello zu spielen, im Stehen und mit vollem Körpereinsatz, sieht jedenfalls auch aus wie Rock'n'Roll und vielleicht wird das auch hörbar. Corinna, ich freue mich, dass wir uns heute hier in deinem Büro treffen, in der Musikhochschule Lübeck. Und ich habe mir gedacht, du bist ein spannender Gast für meinen Podcast Mehr als Töne. Erstens, weil du eine tolle Improvisationskünstlerin bist und das haben wir im Podcast noch nie besprochen so richtig. Und zweitens, weil du auch gerne mit Gruppen improvisierst und zwar mit den unterschiedlichsten Gruppen. Und ich finde es einfach spannend, jetzt mit dir darüber zu sprechen, über all deine Erfahrungen, die du jetzt in mittlerweile Jahrzehnten gesammelt hast. Ich würde gern einsteigen, indem wir über ein Projekt sprechen, das wir diesen Sommer im Sommersemester gemeinsam durchgeführt haben. Das war verknüpft mit den Special Olympics. Das sind die Olympischen Spiele für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Und es gab ja ein riesiges Tanzevent, wo wir als Musikhochschule mit Musik unseren Teil beigetragen haben zu diesem Event. Und für uns war klar, wir wollen auch Jugendliche und Kinder ins Projekt holen und du hast dann entschieden, dass du mit einer Klasse in der Prenzky-Schule einen Baustein für die große Tanzperformance mit Musik entwickeln willst und auch, dass du unbedingt improvisieren willst. Und jetzt würde mich als erstes mal interessieren, wie war da der Beginn mit diesen Jugendlichen, mit der Klassenlehrerin, mit den Studierenden? Was für eine Situation hast du da vorgefunden?
Ja, danke für die Einladung zu dem Podcast. Das Projekt war für mich verknüpft mit einem Seminar Improvisationsdidaktik und ich hatte in dem Fall drei Studierende in dem Seminar, die also im Seminar quasi die Proben mit der Klasse vorbereitet haben und noch so ein bisschen drumherum die Themen um die Improvisationsdidaktik, um Anleitung von Improvisation erarbeitet haben. Das war die Situation quasi von der Hochschule aus. Und in der Klasse war es so, dass ich mit der Klassenlehrerin vorher Kontakt hatte und sie mir dann gesagt hat, diese Klasse eignet sich unbedingt für die Szene Wettkampf. Und es waren 25 Kinder und es war mir jetzt nicht per se unbedingt wichtig, dass, also es ging mir nicht so sehr darum, die Improvisation herauszustellen, sondern dass die Musik, die gemacht wird, genauso improvisiert eigentlich ist wie die Bewegung, die gemacht wird. Das heißt, dass die Musik auch live erfunden wird in dem Moment, genauso wie die Bewegungen zwar ein Konzept hatten, aber ja nicht so durchchoreografiert waren, wie man das jetzt vielleicht im Ballett macht.
Wie waren denn die Voraussetzungen dieser verschiedenen Kinder dieser fünften Klasse und wie seid ihr damit umgegangen?
Also die Voraussetzungen waren erstmal, dass wir, also viele, ungefähr die Hälfte der Klasse spielen ein Instrument. Und wir haben sie dann erstmal gefragt, ob sie lieber sich als TänzerInnen an dem Projekt beteiligen möchten oder ob sie Musik machen möchten. Das war erstmal die erste Frage. Und 4 Kinder haben sich dann entschieden zu musizieren. Und die anderen haben sich entweder nicht getraut oder wollten auch einfach ihrem Bewegungsdrang nachgehen. Ja. Wir haben auch abgefragt, welche Sportarten sie betreiben. Und das Schöne war, dass eigentlich alle mit Begeisterung von irgendeiner Sportart erzählt haben. Und das war auch das Erste, was wir dann gemacht haben, dass wir zu den Sportarten, die sie selber machen und mögen, dann ein bisschen Bewegungsmaterial gesammelt haben. Und ich habe mich dann mit den 4 Kindern, die Musik machen wollten, so ein bisschen auch öfter zurückgezogen in einen separaten Raum, um die ein bisschen einzuführen, auch ins Improvisieren. Die waren alle 4 aus einer Bläserklasse, spielten seit einem halben Jahr Posaune, 2 Querflöten und Klarinette. Und die Voraussetzungen waren halt so, wie das ist nach einer Bläserklassenunterricht nach einem halben Jahr, also beschränkter Tonumfang, ja. Ungefähr eine knappe Oktave, aber nicht bei allen Instrumenten, bei den Querflöten andere Töne wie bei der Klarinette und der Posaune, denn das ist in Bläserklassen ja eine Herausforderung mit den B-Tonarten auf der Querflöte, weil die Griffe dann schwierig sind. Ja, und der Klarinettist, fand ich, war sehr gut schon so vom Ansatz und von der Tonqualität. Die eine Querflötistin eigentlich war auch schon relativ fit, fand ich. Der andere Querflötist war sehr noch am Suchen mit dem Ansatz. Da kam sehr viel Hauch. Und der hat eben bei den Proben, die wir hatten, auch einmal die Querflöte nicht mitgehabt, das zweite Mal gefehlt, das dritte Mal hatten wir einen ganzen Probentag, den einzigen ganzen Probentag Querflöte zu Hause, war auch nichts
danach. Schulalltag.
Ja, und dann habe ich ihm gesagt, dann musst du singen, sonst kannst du nicht mitspielen. Denn ich wusste, der ist eigentlich fit im Kopf. Trotzdem dachte ich, wenn er dann nicht jetzt mitprobt die Konzepte, dann kann er nicht dann mitspielen, weil er auf der Querflöte wirklich noch nicht so fit ist.
Hat er sich darauf eingelassen?
Ja.
Hat er gesungen?
Ja, er hat die ganze Zeit gesungen. Und
Wahnsinn.
Zwar aus vollem Halse. Ich habe da teilweise mitgesungen, die Studierenden auch. Ja, so dass er nicht alleine mit der Stimme war.
Aber noch mal eine Frage zu dem Rückzugsraum, den ihr hattet. Was hast du da mit denen gemacht? Das finde ich mal interessant. Was hast du denen beigebracht, damit sie in der Lage sind, zu improvisieren dann?
Also wir haben zunächst erstmal so ein paar Warm-up-Spiele gemacht, die viel mit Hören und Reaktion zu tun hatten. Zum Beispiel, das nenne ich immer so musikalisches Fußballspiel, man spielt ein kleines Motiv und guckt jemanden anders an und derjenige muss den Ball fangen und dann weiterwerfen. Aber es ist eben schon so, dass man den Ball fängt, den kann man dann verändern, aber nicht dann irgendwas.
Das klingt aber eher nach Handball mit Ball fangen.
Das stimmt. Passball, in welcher Sportart auch immer. Und es ging ja auch um Sportarten und letztendlich haben wir dieses Konzept dann hinterher auch sogar im Konzert auch mit verwendet. Nicht mit gucken dann, aber dadurch, dass sie das oft gemacht hatten, war das so, dieses Töne hin und her werfen war irgendwie so machbar, auch ohne den Blickkontakt. Aber das ist eben ein sehr gutes Reaktionsspiel, weil man ja nie weiß, wann man angeguckt wird.
Ja, man muss sich voll konzentrieren und das
man
ist ja
immer
wichtig
dabei, in der Impro. Wenn man nicht spielt, ist man auch Teil des Stückes. Das ist wichtig. Das haben wir gemacht. Dann haben wir ein paar Rhythmusmaschinen, nenne ich das, gemacht. Also so Ostinato-Schichtungen. Man spielt einen einfachen Rhythmus, der nächste ergänzt, damit wir einfach auch rhythmische Sachen produzieren konnten.
Ja.
Das haben wir mit Geräuschen gemacht, mit Body Percussion, mit Geräuschen.
Und kannst du mal verschiedene Rhythmen vorspielen? Also was zeigst du ihnen dann?
Ich zeig ihnen,
dein Cello ist ja hier und es wäre spannend, das mal kurz zu hören.
Ich zeige ihnen, dass sie möglichst einfache Sachen machen sollen. Keine Angst vor Banalität. Sowas.
Und
dann kann der nächste ergänzen. Jetzt mache ich mal Person 2 da rein. Und dann kann der nächste dazukommen. Und dann hat jeder ein Rädchen von der Maschine. Und jeder ist ein Teil des Ganzen und die Rädchen müssen sitzen, sonst fällt das Ganze auseinander. Und manche Kinder machen dann wahnsinnig viele Töne, weil sie virtuos sein wollen, schaffen das dann aber nicht, die Wiederholungen. Und dann sage ich ihnen auch immer, bitte, wenn wir, die waren jetzt zu 4 und noch 3 Studierende dazu, wir sind zu 7, wenn jeder 3 Töne spielt, könnt ihr rechnen, wie viele Töne wir dann schon haben. Wir brauchen nicht, dass einer das ist nicht so besonders hilfreich. Einfach.
Da sprichst du auch gerade an, diesen Punkt, dass das Reflektieren auch immer wichtig ist, also bewusst zu machen, wie eine schöne Musik gemeinsam entsteht, oder?
Ja, unbedingt. Vor allem nach den Stücken zu reflektieren, auch wenn, was war gut, warum war das gut. Das sind ja Erfahrungen. Es gibt ein schönes Zitat, ich meine, es ist von Christopher Dell, der sagt eben, also das Wissen generiert man eigentlich durchs Tun. Und ich habe auch gerade ein sehr schönes Buch über Artistic Research, Knowing in Doing, Through Doing heißt das, nochmal so ein bisschen quer gelesen. Und dieses Generieren von Wissen durch das Tun, und bei der Improvisation ist das Entscheidende, dass dieses Erfahrungswissen immer angewendet werden muss auf eine neue Situation. Mhm. Wir haben das Unvorhersehbare, das ist das Faszinierende in der Improvisation. Es ist nie ganz gleich und wir haben eine neue Situation. Das heißt, wenn ich jetzt was versemmelt habe, indem ich wahnsinnige Quintolen, Septolen, 13-Tolen gespielt habe, ja, und ich denke, das ist toll und das klingt dann insgesamt wie so eine Wackelkiste, dann ist das eine Erfahrung und ich kann beim nächsten Mal mich dann davor hüten und vielleicht mich mehr in das Ganze eingliedern und lieber nur einen Ton spielen, der dann richtig sitzt.
Ja, das finde ich auch wichtig in der Arbeit mit musikalischen Laien, dass man ihnen sagt, du musst gar nichts Großes machen, also weniger ist mehr, auch so habe ich dich verstanden. Ja. Und dadurch kann coole Musik entstehen oder coole Arrangements.
Ja.
Ist auch meine Erfahrung. Ja. Erinnerst du dich noch, was die Kinder da geantwortet haben, wenn du sie gefragt hast, wie fandet ihr das gerade, die Musik, die wir gemacht haben?
Oft war erstmal so ein Erstaunen, oh ja, irgendwie cool, aber es ist dann, war nicht ganz einfach aus ihnen herauszukriegen, was war jetzt cool, was hat ihnen gefallen. Da musste man schon nachfragen, das sind sie noch nicht so gewöhnt, in Worte zu fassen. Ist ja, ja auch nicht einfach, musikalische Dinge, und vor allem beim Improvisieren, man ist so in dem Tun drin, in der Gegenwart drin, dass es dann manchmal nicht so einfach ist, Worte zu finden im Nachhinein. So, das muss man auch ein bisschen üben. Aber im Prinzip war oft dieses, dass sie es eigentlich total cool fanden. Selbst ich hatte dann oft noch 1000 Sachen, wo ich dachte, das könnte man noch anregen, das und das und das. Und sie waren eigentlich erstmal ziemlich zufrieden. So. Das ist dann auch eine pädagogische Herausforderung, finde ich, dann trotzdem mit neuen Anregungen zu kommen und zu sagen, kommt vielleicht doch noch weniger Töne oder wir könnten mal die Dynamik ausreizen und mal wirklich laut spielen oder mal wirklich leise spielen oder vielleicht doch mal in die obere Oktave gehen, wenn das funktioniert. Zum Beispiel hatten wir eine Stelle hinterher in der Performance, wo es immer um so ein Startsignal ging und wo der Klarinettist die Trillerpfeife vom,
ja, stimmt,
vom Fußball, meine ich, war es, gemacht hat. Und das hat er halt mit einem total hohen Ton, der durch den Ansatz eben so zum, wo das so zum Quietschen gebracht wird, gemacht. Und am Anfang hat er das immer nur so 2 Sekunden gemacht. Und dann habe ich ihn wirklich herausgefordert und habe gesagt, das wird man nicht hören, da denkt man, es ist aus Versehen. Du musst das 10 Sekunden halten. Ja, das ist anstrengend. Und dann hat er das aber mit meinem immer wieder, ich wusste, der schafft das. Ja, dann plötzlich hat er das und dann hat es ihm Spaß gemacht. Und dann hat er es auch 15 Sekunden gehalten.
Ja, cool. Eine schöne Geschichte. Was du beschreibst, ja, das kommt mir alles sehr bekannt vor aus der Arbeit mit den 5KlässlerInnen in der Thomas-Mann-Schule. Mhm. Und da merke ich auch, es ist auch mein Job, sie herauszufordern, etwas noch besser zu machen. Und auch das mit dem Ohr ist ja anstrengend. Aber cool, dass es dann diesen Effekt hatte, dass also sie herausgefordert hat.
Die Posaunistin, die musste ich auch ein bisschen herausfordern. Die hat halt oft dann, die Töne sind ihr weggepupst, so ein bisschen, wie das halt ist bei Posaunenanfängern. Und sie dann zu animieren, da keine Angst vorzuhaben, sondern das zu nehmen, das ist ein Improvisationsprinzip auch. Fehler werden als Prinzip ergriffen. Und man spielt mit den Fehlern halt weiter, dann pupst man halt extra gleich nochmal.
Ja, das ist das Schöne an dieser Methodik auch, finde ich, das mir sehr gut gefällt. Ja, sehr schön. Du hast das Cello ja immer noch zwischen deinen Beinen. Ich fand es cool zu hören, wie die Sportarten dann von euch klangen, von eurem Quartett. Nee, ihr wart ein Quintett am Ende mit dir.
Genau.
Wie klang denn Tennis? Kannst du das nochmal nachmachen? Alleine auf dem Cello?
Ich kann nochmal einmal stimmen.
Ja.
Es gibt Improvisateure, die stimmen nie, aber ich lehne das ab. Ich mag lieber, wenn ich absichtlich schief spiele. Genau,
wie klingt Tennis?
Wir haben da so viele solche impulsive Schläge gemacht. Der Ball wird, das hört man ja so schön beim Tennis, wenn der hin und her gestoßen wird.
Ja, stimmt. Und wie klingt ein Basketballspiel? dann gab es auch langsamere, meditativere Sportarten. Was hattet ihr da?
Turnen, da hatten
ja, wir was wie klang das?
Da hatten wir uns so ein... War es klar, irgendwie es hat eine Tonart und die Kinder hatten dann in diesem B-Dur auch eben Töne, die sie wirklich benutzt haben. Also da habe ich das Tonmaterial festgelegt, damit
sie auch schöne Melodien mal spielen können.
Ja, und ja. Damit die Atonalität nicht da irgendwie Irritationen stört. Ne?
Was ich toll fand bei dieser Turnnummer war, dass ja da auch dann die ukrainischen Frauen, die seit einiger Zeit in Lübeck leben, die haben dann mit den Kindern zusammen sich bewegt, während ihr gespielt habt. Und ich habe auch gesehen, dass eure Musik zu hören und diese Melodien, das hat bei denen auch zu einer Körperspannung geführt, als die dann so getan haben, als würden sie über einen Barren balancieren. Und da ist genau das eingetreten, was du dir auch vorgenommen hattest, so als Leiterin dieser Gruppe, dass nämlich die Körperlichkeit der Tanzenden oder Menschen, die sich bewegt haben, mit der Musik so zusammenkam und dass das eine auf den anderen großen Einfluss hatte. Was mich immer sehr interessiert, auch als Musikpädagogin, ist, jetzt mal die Perspektive zu wechseln und zu überlegen, wie geht es zum Beispiel Studierenden oder BerufsanfängerInnen, die improvisieren wollen mit Jugendlichen oder auch Erwachsenen, die noch nicht so viel musikalische Kenntnisse mitbringen? Und was für Fähigkeiten brauchen dann die Anleitenden, damit so improvisatorische Erlebnisse schön werden?
Also zunächst erstmal bin ich inzwischen fest der Meinung, man muss selber Improvisationserfahrung haben. Dafür nützt es sehr natürlich, wenn man selber musikalisch improvisiert. Es ist nicht möglich, Improvisation anzuleiten, wenn man nicht selber improvisiert. Wir haben ein Projekt, was jetzt als Erasmus-Projekt auch hier nach Lübeck kommt. Das heißt jetzt Everyone Can Improvise. Das kommt aus Hannover, wo Studierende quasi lernen, Improvisation anzuleiten, in Sprachlernklassen, also in Klassen, wo Kinder Deutsch lernen, Migranten Deutsch lernen. Und wir haben da schon lange beobachtet, dass die Studierenden, die wenig Improvisationserfahrung selber haben, oft dann ja doch sehr wenig Improvisationsraum lassen in den Aufgaben. Und für mich ist eine Improvisation nicht, weil man jetzt ohne Noten spielt, sondern bei einer Improvisation muss es möglich sein, dass dieses Unvorhersehbare in der Musik auftritt und dass genügend, sage ich jetzt mal, Freiräume für die Leute, die dann spielen sollen, besteht, sodass tatsächlich ja, sich die Musik in verschiedenste Richtungen entwickeln kann. Also wenn ich jetzt einen Rhythmus nachklopfen lasse und die Kinder können das dann irgendwann und die klopfen den wieder nach und nochmal und dann habe ich das auswendig, das ist ja keine Improvisation. Oder man denkt sich in Gruppen irgendwas aus und dann kommt jede Gruppe, führt dann irgendeinen Klang vor, irgendeinen Rhythmus und alle machen das nach. Das ist schön als Materialsammlung, aber dann muss es damit mit diesem Material weitergehen und man muss damit ja irgendwie spielen. Und da ist mir aufgefallen, dass Studierende, die zu wenig selber improvisiert haben, auf diesen Schritt nicht gehen, weil sie Angst haben dann vor dem Chaos, was dann entstehen kann. Denn beim Improvisieren muss man den Mut zum Scheitern mitbringen, also die beim selber Spielen und auch beim Improvisieren einer Stunde gehört der Mut zum Scheitern dazu. Und das ist natürlich einfacher, wenn ich jetzt sage, wir machen alle den Rhythmus und klopfen den nach. Da ist das Scheitern, kann auch mal passieren, dass eine Klasse das nicht schnallt, aber das musikalische Chaos passiert, aus dem man sich dann wieder rauslavieren muss. Das ist dann weniger wahrscheinlich so. Und das ist, denke ich, sehr wichtig. Also man muss selber improvisieren können und man muss dann gut entscheiden können, wie bringe ich mich selber in die Improvisation ein? Also spielt man mit oder wann nimmt man sich vielleicht zurück? Und wenn man mitspielt, ich nenne das immer didaktisches Spiel. Manchmal, wenn ich das Gefühl habe, die SchülerInnen sind zu wenig mutig, zum Beispiel in Extreme zu gehen oder Klangfarben, dann mache ich das selber, auch wenn ich es vielleicht künstlerisch gerade denke, ist vielleicht jetzt ein bisschen zu offensiv. Ja, also auf der Bühne würde ich an dieser Stelle vielleicht jetzt nicht mich so in den Vordergrund spielen. Das nenne ich immer didaktisches Spiel oder manchmal spiele ich bewusst fast gar nicht, weil ich einfach nicht möchte, dass die sich immer nur an mich ranhängen. Die sollen ja selber groß werden. Und manchmal ist es sehr auf Augenhöhe und ich entscheide das aber bewusst und mache es nicht irgendwie.
Genau, da würde ich gerne anknüpfen. Ich glaube nämlich, dass gewisse auch mentale Fähigkeiten bei anleitenden Personen ganz wichtig sind. Mhm. Was würdest du dazu sagen? Also nicht nur die Fähigkeit, Musik zu erzeugen und anderen dabei helfen, Musik zu erzeugen und das zu ordnen, damit kein Chaos entsteht. Ich glaube, es braucht auch mentale Fähigkeiten, in denen man sich üben muss, oder?
Ja, sicher. Das zum Beispiel bewusst entscheiden, wie bringe ich mich jetzt selber hier musikalisch ein. Bewusst zu entscheiden, welche Herausforderungen übergebe ich der Gruppe und welche nicht. Zum Beispiel ist es immer für Anfänger sehr schwierig, Schlüsse zu finden bei der freien Improvisation. Also manchmal klappt das zufällig, aber manchmal ist es auch so, dass irgendwer immer weiterspielt und ja, also die Schlüsse klappen nicht richtig. Und ich bin der Meinung, man kann als Anleitender entscheiden, auch mal abzubrechen. Man muss nicht jede Improvisation bis ins Unendliche ausläppern lassen. Man darf auch mal abbrechen. Dann hat die Gruppe
jetzt, wenn es langweilig wird.
Ja, vielleicht. Die Gruppe hat dann jetzt nicht die Aufgabe, einen Schluss zu finden.
Ja.
Das ist dann wann anders dran. Und dann sage ich das aber vorher auch. Sage ich so, jetzt breche ich nicht ab. Es ist eure Verantwortung. Und wenn wir morgen früh immer noch spielen, dann spielen wir morgen früh immer noch.
Ja. Dann bleiben halt alle bis zum nächsten Morgen in der Schule und alle rufen Juhu. Nein.
So, das sind, finde ich, mentale Fähigkeiten, das zu erspüren, was braucht eine Gruppe jetzt. Oder ich erzähle noch eine andere Geschichte, das hatte ich mal in der Hochschule, also ich habe da lange in Hannover in der Hochschule auch so Kurse geleitet, elementare Improvisation. Und da hatte ich dann mal mit einer Gruppe mit so experimentellen Klängen gestartet, mit einer Übung, die habe ich von Burkhard Stangl aus Wien geklaut. Und zwar geht das so, man improvisiert mit den Konsonanten des eigenen Namens, entweder mit dem Vor- oder mit dem Nachnamen. Also aus Corinna würde dann zum Beispiel Kron oder Kron oder Kron. Ja, also da gibt es viele Möglichkeiten. Man hat klingende Konsonanten, man hat welche, die nicht sich zu Tönen verwandeln lassen. Also Explosive heißt es, glaube ich. Ja, und dann habe ich das gemacht und dann haben wir diese Klänge auf die Instrumente übertragen und das war dann das musikalische Material für eine Improvisation. Und dann war eine Geigerin in dem Kurs, die hat sich stimmlich gar nicht beteiligt, hat gesagt, das kann ich nicht. Und mit dem Instrument dann eigentlich auch nicht. Und hinterher kam sie eigentlich ziemlich betreten an und sagte, ich glaube, ich muss das abbrechen, ich kann das nicht. Und dann habe ich eben gesagt, du, vielleicht kommst du noch zweimal und dann reden wir nochmal und dann entscheidest du.
Super.
Und ich wusste, die braucht was anderes. Ich habe dann nächstes Mal was unterrichtet, was ich eigentlich hasse wie die Pest. Ich habe einfach gesagt, so, wir spielen jetzt in A-Moll. Weil, also das ist eigentlich, war das relativ...
Nur weiße Tasten auf dem Klavier sozusagen.
Ja, sie ist Geigerin, da ist es ein bisschen, ist A-Moll. Aber so eine Tonart, wo man weiß, diese Töne passen jetzt ungefähr irgendwie und hat dann so pentatonische Improvisationen gemacht, wo man ja auch eigentlich dann spielen kann, wie man will und es klingt immer irgendwie nicht so ganz schlecht. Und ich wusste, die braucht das jetzt einfach, die braucht eine Sicherheit, das, was sie findet auf den Saiten, irgendwie einbringen zu können und nicht irgendwas Experimentelles, das war zu viel. Und die hat den Kurs dann durchgezogen, zwei Jahre, zwei Semester und hat dann auch im Abschlusskonzert wirklich sehr mutig sich auf die Bühne gewagt mit Improvisation. Und das finde ich ist auch improvisatorisches Unterrichten, sowas mitzukriegen und dann auch mal zu sagen, jetzt okay, jetzt mache ich Improvisationen in A-Moll, auch wenn ich das jetzt gerade selber stinklangweilig finde, aber die braucht jetzt die Sicherheit.
Ja, du dienst ihr und hilfst ihr dann, sich weiterzuentwickeln.
Und ich denke
in dem
auch,
Moment.
Es ist ja so, wenn man jetzt, sage ich das mal, ich bin Instrumentalpädagogin, wenn ich jetzt einen Anfänger unterrichte und zum 300.000. Mal Hänschen klein unterrichte, ist das ja auch nicht die hohe Kunst oder nicht so spannend. Oder wenn ich zum 100. Mal einem Cello-Schüler erkläre, dass man das Fis mit dem dritten Finger und nicht mit dem zweiten spielt oder so. Und so ist es beim Improvisationsunterricht auch. Ich denke immer, man muss Einschränkungen geben, damit die Aufmerksamkeit auf bestimmte Sachen gelenkt werden kann, die man gerade entwickeln möchte. Das ist mein Prinzip. Zum Beispiel sind viele AnfängerInnen sehr damit beschäftigt, die Tonhöhen zu sortieren, weil sie das aus ihrem Üben kennen. Und wenn falsche Töne in irgendeiner Komposition noch drin sind, dann sortiert man die als erstes und danach den Rhythmus. Und erst dann kümmert man sich meistens um Phrasierung, Artikulation, genau, Dynamik und so weiter. Und beim Improvisieren gibt es das alles ja nun so nicht. Und deswegen nehme ich zum Beispiel oft dieses Parameter Tonhöhen ganz raus. Wenn ich zum Beispiel eine banale Aufgabe gebe, wie wir spielen alle nur mit einem Ton, zum Beispiel ist einfach nur der Ton D erlaubt,
ja,
dann muss sich niemand darum kümmern, welche Töne er spielt, weil den findet man irgendwie. Und dann kann man plötzlich anfangen, mit Rhythmen, mit, ja, Klangfarben, mit Dynamik und so weiter zu spielen. Jetzt würde ich mit sowas aber nicht auf die Bühne gehen. Ich würde nicht ein ganzes Konzert nur mit D gestalten. Aber man übt ja auch so mal was, was man nicht im Konzert spielt. Und das sind für mich Improvisationsaufgaben, wo sich Räume weiten durch manchmal für mich auch ganz strenge, ganz starke Einschränkungen.
Ich bin noch beim Wort Chaos hängen geblieben, was du wahrscheinlich vor 10 Minuten schon gesagt hast. Aber du sagtest sowas, dass Studierende dann Angst haben vorm Chaos, das entsteht. Was gibt es da für Strategien?
Also die Anleitenden, da ging es um die,
ja,
Anleitenden,
genau.
Studierenden, die Angst haben vorm Chaos. Zunächst erstmal würde ich sagen, sie müssen lernen, Chaos auch zuzulassen. Weil das, also Improvisation ist eine Art, Unordnung zu ordnen. Das ist auch ein Zitat von Christopher Dell, was jetzt nicht ganz wortwörtlich, aber ungefähr so sagt er es. Wir müssen aus der Unordnung Ordnung schaffen. Und Reinhard Gagel, auch ein Improvisationstheoretiker, der schreibt in seinem Buch Improvisation als soziale Kunst davon, dass Strukturen aus dem Chaos emergieren in der Improvisation. Wenn wir kein Chaos zulassen, dann bleiben wir eigentlich auf einer Ebene, die noch gar nicht so richtig... Da kommt das Unvorhersehbare, wenn eine Struktur emergiert. Ich weiß das nicht vorher und plötzlich ist sie da. Deswegen Chaos zulassen. Zum Beispiel habe ich denen mal in einer Stunde das Feedback gegeben, dass die beste Improvisation, die ich gehört habe von den SchülerInnen, war, als sie die Instrumente aus dem Instrumentenraum geholt haben. Das klang richtig cool. Richtig cool klang das. Aber natürlich haben die Studierenden, die angeleitet haben, sofort dann unterbrochen. Die wollten wieder Stille haben. Aber sie müssen bei sowas einfach mal zuhören. Und wenn das eine coole Improvisation ist, warum nicht die Kinder einfach mal noch 3 Minuten spielen lassen? Und dann kann man sie wieder zu einer Aufgabe bringen. Die hatten die Instrumente, die hatten Bock darauf, Klänge zu machen und die waren plötzlich alle in einem Rhythmus. Und wenn, cool, man ihnen sagt, spielt mal in einem Rhythmus, dann haben die natürlich keine Lust dazu und das ist irgendwie dann nicht richtig zusammen. Aber da waren sie automatisch in einem Rhythmus.
Ja, cool. Die Gruppe hat sich selbst reguliert, ohne dass jemand eine Aufgabe stellen musste, weil sie soziale Wesen sind und das spüren.
Und
vielleicht.
Ja, und weil sie auch Lust haben, Musik zu machen und vielleicht auch musikalische Fähigkeiten haben, die dann sofort zutage treten und in Kommunikation auch treten. Und das, denke ich, muss man lernen, wenn man anleitet, immer die Wahrnehmung, also ich sage ja immer, wenn man Improvisation als System begreift, dann gibt es da Komponenten und so weiter. Und das ganze System wird eigentlich durch die Wahrnehmung zusammengehalten. Und wenn ich jetzt als Lehrkraft improvisiere oder Improvisation anleite und das natürlich improvisatorisch tue, dann muss ich immer wahrnehmen, was die spielen die da eigentlich. Und oft bei so Klassenunterricht ist die Wahrnehmung sehr darauf, machen die das, was ich will?
Ja.
Sind die irgendwie, ist ja jemand undiszipliniert und quatscht mit dem Nachbarn oder und so weiter und so fort. Und wenn dann was passiert, wo die alle spielen und keiner quatscht mehr, dann ist es schon vielleicht sehr wichtig, das einfach mal so zu lassen.
Du hast gerade schon das Projekt erwähnt, das ihr jetzt beginnt. Davon kannst du gleich noch mal mehr erzählen. Mich interessiert jetzt dieser Bewerbungsprozess. Ihr habt ja jetzt EU-Gelder bekommen. Ihr habt einen Projektantrag geschrieben und da musstet ihr bestimmt begründen, warum ihr das machen wollt und welchen Wert das Improvisieren in Gruppen für die Gesellschaft hat, oder?
Auf jeden Fall. Und wir haben ja, es gibt da eben Erfahrungen von dem Projekt in Hannover, schon seit 2015. Da heißt das Projekt Improkultur. Und das Projekt wurde auch immer begleitend auch mit erforscht. Mit Teilnehmerbeobachtung und ethnografisch und so weiter. Und es hat eben einen Mehrwert sowohl für die Studierenden, die lernen, Improvisationen anzuleiten, als auch für die Kinder, die eben improvisieren lernen, sich dadurch frei spielen, dadurch ja eigentlich Herr ihrer eigenen Entscheidungen werden, Verantwortung für das übernehmen, was sie da machen, die Aufführungen sehr wichtig, dass sie mit dem, was sie da improvisieren, on stage gehen. Also wir haben da alle halbe Jahr immer Aufführungen organisiert, wo die Sprachlernklassen dann plötzlich die Kinder da standen und sagten, ja, wir sind die SLK und wir gehen jetzt auf die Bühne und das ist unser Stück. Und vorher waren die überhaupt nicht eine Klasse, weil die individuell Aufgaben kriegen, damit sie irgendwie Deutsch lernen.
Ja.
Und das ist einfach total schön zu sehen, wie sie auch dann sich gegenseitig helfen, also diese Sozialkompetenzen, Verantwortung übernehmen. Und eigentlich letztendlich ist das auch schon sowas wie, finde ich, eine musikalische Mündigkeit. Und das hat natürlich eine Auswirkung auf die Gesellschaft, wo man Improvisationskompetenzen, sage ich jetzt mal, in einer krisengeschüttelten, fragilen Zeit sind ja sehr wichtig, dass man das lernt und immer wieder quasi neue Entscheidungen trifft und nicht zu sehr an Handlungsplänen festhängt. So. Und das ist eben was in Hannover schon existiert und erforscht wurde. Und jetzt wird es quasi als Wissenstransfer übertragen und weiterentwickelt, zusammen noch mit eben Lübeck, Graz und Zagreb.
Abschließend würde ich dir gerne noch eine persönliche Frage stellen und bin gespannt auf deine Antwort. Ich würde gerne wissen, warum improvisierst du so gerne? Was gibt dir das? Was bedeutet Improvisieren für dich in deinem Leben?
Oh, jetzt müsste ich eigentlich ausholen und erstmal einmal erzählen, warum ich überhaupt mich angefangen habe, so dafür zu interessieren. Das mache ich jetzt einfach mal.
Die Zeit
nehmen wir uns. Meine eigentlich fast erste Improvisationserfahrung war im Konzert. Und zwar war das so, dass ich zu einem Konzert kam, zur Anspielprobe, wo ich eigentlich ein kleines Stück spielen sollte. Und dann hieß es irgendwie, es sind Leute krank, du improvisierst eine Dreiviertelstunde mit einem Kollegen. Und ich hatte so in so einer kleinen Besetzung eigentlich noch nie improvisiert und hätte normalerweise gesagt, das kann ich nicht und so. Das war noch ich war im Studieren, war in der Zeit so ein bisschen nicht ganz zufrieden mit meinem Spiel. Und ich hatte auch eine Bewegungsausbildung, ich bin ja auch Feldenkrais-Lehrerin, die hatte ich gemacht und abgeschlossen. Und ich war immer am Suchen, wie kann ich diese Qualitäten in der Bewegung, die ich so, da hat man auch so ein Gefühl von Freiheit in der Bewegung, wie kann ich das eigentlich schaffen, das auch beim Cellospielen irgendwie zu benutzen. Und das ist mir beim Klassikspielen nicht gelungen. Und dann war dieses Konzert und ich war hinterher gründlich verwirrt, weil ich dachte so, jetzt das war es zum ersten Mal, dass ich so das Gefühl hatte, so in diese Richtung muss das gehen. Und dann habe ich mir die Aufnahme angehört und habe gedacht...
Ah, es wurde sogar aufgezeichnet.
Ja, und dann habe ich mir das angehört und habe gedacht, das ist jetzt interessant, dass viele Macken, die ich sonst so in meinem Spiel echt hasse, jetzt plötzlich nicht so deutlich waren. Also die Intonation besser, die Klangqualität irgendwie besser und so. Und das hat mich irritiert. Und dann habe ich eine ganze Weile immer wieder drüber nachgedacht und so. Und ich war damals in Hannover und da war die Szene noch sehr, sehr klein. Und man hatte eigentlich nicht so richtig eine Möglichkeit, als Anfänger da so richtig reinzukommen. Und dann bin ich dann irgendwann auf die Idee gekommen, noch Improvisation zu studieren. Das habe ich in Leipzig dann gemacht. Und witzigerweise war es dann so, dass ich das Gefühl hatte, irgendwas, was da immer unterrichtet wird, kann ich einfach schon, weil ich die Feldenkrais-Ausbildung gemacht habe. Ich kann mit Constraints umgehen, ich kann mit diesen Einschränkungen umgehen. Und dieses Prinzip, mit Einschränkungen Freiheit zu erzeugen, ist mir so in Fleisch und Blut im wahrsten Sinne des Wortes übergegangen.
Kannst du das Prinzip nochmal genauer erklären?
Naja, also das ist eigentlich, sagt man in der Kreativitätsforschung ja auch, man braucht Einschränkungen, damit man überhaupt kreativ wird. Improvisieren wird so oft mit Kochen verglichen und wenn man jetzt irgendwie sonntagsabends kommt Besuch, man hat komische Zutaten im Kühlschrank, also improvisiert man was, bestimmt ist Honig-Senf-Soße so mal entstanden irgendwie. Und ja, man schafft nur dann was Neues, wenn man jetzt in den Supermarkt gehen kann und für das Standardrezept, was man irgendwie immer kocht, alles einkaufen kann, ist das vielleicht nicht so improvisiert. Wenn ich jetzt unterrichte oder mir selber Aufgaben gebe, aber ich habe es da im Unterricht in Leipzig auch so stark empfunden bei meinem Lehrer Peter Jarchow, dass er eben diese Zutaten uns sehr stark vorgegeben hat und dann musste man immer wie durch so ein Nadelöhr gehen und dann damit irgendwie klarkommen. Und das kannte ich irgendwie und das hat mich fasziniert. Und dann ging das irgendwie so weiter, dann habe ich langs zweijähriges Projekt im Rahmen eines Stipendiums gemacht, wo ich Feldenkrais und Improvisation zusammen und dann habe ich versucht, aus diesen Feldenkrais-Prinzipien Improvisationsübungen zu entwickeln. Die sind auch veröffentlicht unter dem Titel Ungewohnte Positionen.
Ja, in schöner einem
kleinen,
Titel.
Kleinen Buch von 2010. Letztendlich hat mich dieses Projekt dann eigentlich zu meiner Dissertation gebracht, wo ich dann nochmal weiter geforscht habe, was ist eigentlich genau anders in der Bewegungsqualität beim Improvisieren wie beim Stückespielen, weil diese Fragen waren für mich immer noch offen, weil ich immer noch das Gefühl hatte, Dvorak-Konzert fühlt sich irgendwie in meinem Körper anders an, wie wenn ich jetzt frei improvisiere. Und das fasziniert mich einfach. Mich fasziniert es, dass diese Erkenntnisse eigentlich dann auch didaktisch im Instrumentalunterricht weiterzuentwickeln und da die Stoßrichtung zu gehen, dass ich denke, Improvisation müsste eigentlich ein großer Bestandteil des Lernens sein, weil bestimmte Probleme oder bestimmte Schwierigkeiten von Schülern dann gar nicht entstehen. Zum Beispiel habe ich mit meinen Cello-Schülern über Jahre jede Stunde improvisiert und habe dann immer gemerkt, die geben mir durchs Improvisieren eigentlich vor, welche Spieltechnik sie jetzt gerade lernen können.
Als Analyseinstrument dann so ein bisschen.
Ja, also zum Beispiel hat eine Schülerin wirklich Probleme gehabt, ihre Finger auf den Saiten zu sortieren und plötzlich fängt die an, in Improvisationen permanent zu trillern. Und Bindungen waren vorher schon ganz schwierig und Schnellspielen auch. Und dann haben wir wirklich wochenlang ganz viele Triller-Improvisationen gemacht. Und ich merkte dann so, demnächst tut sich da was. Ja? Da kann ich ihr das auch in Stücken abverlangen. Und ein Mädchen hatte ich sogar mal, die konnte bis zum Ende fast nicht richtig spielen. Und als sie dann weggegangen ist, sie sind weggezogen, haben wir eine Abschiedsimprovisation gespielt. Und die habe ich dann auch aufgenommen. Und das ist einfach total faszinierend. Natürlich hat man, wenn man das musikalisch und pädagogisch betreibt, hat man dann auch Transfereffekte. Ja, mir hat gestern ein Student nach seiner Abschlussprüfung, den habe ich betreut in seiner Masterarbeit, hat mir die Rückmeldung gegeben, ja, du als Improvisateurin, du hast mich ganz schön herausgefordert in deiner Art, die Arbeit zu betreuen. Weil ich ihm halt nicht gesagt habe, 1, 2, 3, jetzt machst du so, ja, sondern ich habe ihm Anregungen gegeben, ja, und habe das Chaos eben vorhersehend auch zugelassen. Und letztendlich habe ich ihm auch gesagt, du, das war jetzt kein Bachelor, sondern ein Master, und im Master muss man auch, ich wusste, du kannst. Das habe ich durchs Improvisieren aber auch gelernt, mehr abzuschätzen, wo muss ich vielleicht jemanden an die Leine nehmen und wo kann ich dann aber auch das zulassen, und das ist auch Mut, den man dann haben muss, oh ja, ne? Das nicht so engmaschig zu betreuen.
Mut ist ein schönes Stichwort für das Ende unseres Gesprächs, weil das, glaube ich, auch eine ganz wichtige Fähigkeit ist, wenn wir mit Gruppen und immer wieder neuen improvisieren. Vielen Dank für das schöne Gespräch.
Ja, ich danke auch. Vielen Dank für die Einladung.
Vor der Outro gibt es nun noch einmal improvisierte Cello-Musik. Es ist ein circa einminütiger Ausschnitt aus einer 9-minütigen Improvisation, in der Corinna sich zum Abschied und mit musikalischen Mitteln mit ihrer Schülerin unterhalten hat, von der sie eben erzählte. Das war die 70. Folge von Mehr als Töne. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Corinna Eickmeier, vor allem für ihre Anregung, unsere Wahrnehmung von den Gruppen, die wir in Musik unterrichten, hin und wieder selbstkritisch zu hinterfragen. Wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen auf dem Blog www.mehralstöne.de. Wenn du mehr über das partizipative Arbeiten in den Künsten und über die konkrete Methodik im Tanzprojekt Auf die Plätze fertig los erfahren möchtest, scroll hoch zu Folge 68 mit dem Titel Sie zeigen, was sie zeigen wollen. Die nächste Folge erscheint im November und ich hoffe, dass dann wieder Studierende kluge Fragen stellen. Bis dahin wünsche ich dir einen schönen Herbst und, wie immer, viel Spaß beim Musik machen, hören und unterrichten.